Inforadio. Das Forum.
Die Mittelschicht ist unser Thema im RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sandra Schwarte. Ja, die Mitte, sie soll knapp 2/3 der Bevölkerung ausmachen. Deswegen ist es ein relevantes Thema, gerade für die Politik, die sich deswegen auch gerade sehr für die Mitte stark macht. Mit Doppelwumsen, mit Bazookas. Und diese Mittelschicht also in der Krise, sie schrumpft, sie franzt aus, gerade an den unteren Rändern, soll es bröckeln und das schon nicht erst seit 1-2 Jahren, sondern schon ganz schön lange. Mittelschicht in der Krise, wer profitiert, wer leidet? Unser Thema in der Diskussion, die wir in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung durchführen, der Präsident Marcel Fratscher auf dem Podium. Danke für die Einladung hierher. Auf dem Podium außerdem Susanne Hansen, angereist aus Hamburg. Sie war Hartz-IV-Empfängerin, ist jetzt die untere Mittelschicht wieder, Autorin, Journalistin, alleinerziehende Mutter. Und engagiert sich sehr als Aktivistin in der Bewegung Hashtag Ich bin armutsbetroffen und tut das auch weiterhin, dazu mehr. Außen Philippa Siegel-Glöckner, Ökonomin von der Denkfabrik Dezernat Zukunft, und zu meiner Linken die Welt des Geldes und der Finanzen, Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Herzlich willkommen Ihnen, und ich möchte starten damit, dass wir versuchen zu eruieren, wer denn diese Mittelschicht in der Krise tatsächlich ist. Denn sie ist ja so weit. Mittelschicht ist alles, was zwischen 1.800 netto als Alleinverdiener und 8.000 netto als Familie Einkommen hat. Da ist also das Spektrum sehr, sehr breit. Und wenn wir auf die letzten Jahrzehnte gucken, geht es uns ja eigentlich gar nicht so schlecht. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Löhne gestiegen. Die Nettoeinkommen sind ebenfalls gestiegen. Wir haben sehr wenige Arbeitslose. Trotz Corona, trotz Krise haben wir so wenig Arbeitslose. Und trotzdem soll die Mittelschicht in der Krise sein. Marcel Fratscher, warum?
In der Krise heißt ja erst einmal, dass diese Mittelschicht schrumpft. Und das ist auch kein deutsches Phänomen. Das sehen wir global in fast allen Industrieländern. In Ländern wie den USA schrumpft die Mittelschicht sogar noch stärker und noch schneller als bei uns. Es ist auch jetzt kein kurzfristiges Phänomen der letzten 5 oder 10 Jahre, sondern etwas, was wir schon über die letzten 30 Jahre sehen. Warum? Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Menschen mit ihrer Hände Arbeit, also die Ungleichheit von dem, was sie verdienen können, zunimmt. Also es ist eine wichtige Ursache, liegt im Arbeitsmarkt, hat verschiedene Ursachen. Wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Knapp 20% jede Fünfte, häufig Frauen, arbeiten zu so geringen Einkommen, dass sie eben unter eine gewisse Schwelle fallen. Und das ist in Deutschland relativ groß. Also, aber das ist auch ein Phänomen, das auch in anderen Ländern gilt. Wir sehen zudem eine starke Zunahme von prekärer Beschäftigung, jetzt mal genannt Minijobs. Knapp 7 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland zu, was für vorher 450, jetzt 520 Euro maximal im Monat. Da heißt es immer, das sind ja nur in Anführungszeichen Rentnerinnen und Rentner oder Studierende. Stimmt nicht. Davon sind 2 bis 3 Millionen Menschen, die das als Hauptberuf, als Haupterwerb machen. Wir sehen, dass sehr viele Menschen Teilzeit arbeiten, auch wieder eine gewisse Gender-Komponente. Über die Hälfte der Frauen, die arbeiten, arbeiten in Teilzeit. Und wenn man Teilzeit arbeitet, weil die Kinderbetreuung nicht da ist oder weil viele andere Hürden im Weg liegen, ist es schwierig, auf ein ausreichendes Einkommen zu kommen. Und wir wissen bei Umfragen, dass viele sagen, sie arbeiten Teilzeit, sie arbeiten in Minijobs, sie würden gerne mehr arbeiten. Also da ist der Wunsch da. Also Arbeitsmarkt ist einer der Gründe, weshalb diese Mittelschicht schrumpft. Vielleicht nenne ich noch kurz einen zweiten, weil der gerade auch für Deutschland jetzt in der Diskussion so wichtig ist, das Thema Deindustrialisierung. Das ist dieses Schreckgespenst, glaube ich, wird gerade groß gemacht. Und das sind ja viele der wirklich gut bezahlten Jobs der typischen Mittelschicht. Das ist so die Arbeiterinnen, Arbeiter im Industrieunternehmen, die wirklich gute Löhne verdienen. Und diese Bedeutung der Industrie, auch das ist nichts Neues, sondern das ist so ein Trend über die letzten 40 Jahre, die nehmen ab. Also viel mehr, es gibt weniger Jobs, gut bezahlte Jobs in dem Industriebereich. Es entstehen neue, nicht so gut bezahlte, häufig eher unsichere Jobs in vielen Dienstleistungsbranchen. Und die zwei will ich jetzt vielleicht mal nennen. Es gibt viele andere, aber die sind sicherlich ganz wichtig, um zu verstehen, wieso diese Mittelschicht schrumpft. Einige rutschen nach unten ab. Man muss auch sagen, andere schaffen den Sprung nach oben über Qualifizierung, über Chancen. Also es ist nicht so, dass alle weniger haben, sondern es gibt auch durchaus einige, die von der Mittelschicht nach oben rutschen und sagen, ah, ich bin gut ausgebildet oder habe Chancen, nutzt das. Und das bedeutet, diese Mitte wird eben kleiner.
Okay, weil der untere Rand vor allen Dingen abbricht. Aber wie passt dann zusammen? In der Statistik habe ich gesehen, dass seit 2015 die Nettolöhne gestiegen sind. Die müssen doch auch der breiten Mitte zugutekommen, Philippa Siegel-Löckner.
Na, es kommt schon ein bisschen darauf an, auf welches Perzentil man guckt. Und es gab also gerade so seit Ende der 90er eine sehr, sehr schwache Entwicklung am unteren Ende. Und ja, in den letzten Jahren hat sich das dann positiv entwickelt. Der Mindestlohn dieses Jahr hat auch nochmal sehr stark geholfen. Also die Anhebung auf 12 Euro, das war ja eine sehr, sehr hohe Anhebung. Aber die Löhne am unteren Ende haben sich schwach entwickelt. Und es läuft einfach immer weiter auseinander. Also eigentlich wie so ein Krokodilmaul, das auseinandergeht. Und mit jetzt den Entwicklungen, die Marcel Fratscher schon beschrieben hat, es geht weiter im Dienstleistungsbereich, wo im Dienstleistungsbereich geht die Schere auch nochmal selbst weiter auseinander, weil es diese hochqualifizierten, smarten Programmierer gibt, ja, die verdienen immer mehr und dann aber am unteren Ende eben Lieferando verdient nicht unbedingt so viel, geht das immer weiter auseinander, weniger Standardisierung, vielleicht auch weniger Tarifbindung. Und das trägt meiner Ansicht nach dazu bei, also dass man die Lohnentwicklung so durchwegs positiv sehen kann in Deutschland, da wäre ich etwas skeptischer.
Wenn es also der Mittelschicht und gerade dem unteren Rand schlechter geht, wenn er bröckelt, wenn er absteigt, Helmut Schleweis, dann muss sich das ja auch beim Vermögen und bei den Spareinlagen bemerkbar machen. Merken Sie das? Merken Ihre Mitglieder das?
Gut, ich meine, so wie bisher schon beschrieben, sehen wir natürlich auch dasselbe Phänomen. Wenn wir in unsere Zahlen schauen, dann ist auch wieder im Durchschnitt wird weiterhin gespart. Im Durchschnitt findet weiter Vermögenszuwachs statt. Aber es ist durchaus auch zu sehen, dass speziell bei größeren Vermögen mehr Zuwachs natürlich kommt als bei kleineren, beziehungsweise die Frage der Sparfähigkeit der unteren Einkommensschichten eher zurückgeht. Wenn ich nur ein Beispiel von Wertpapiersparverträgen sehe bei unserer DK, dann ist hier der Durchschnitt unter 50 Euro im Monat, was gespart werden kann. Und das sind auch nur sehr, sehr wenige Menschen. Also wir sehen, dass weniger gespart wird jetzt derzeit. Und wir sehen, dass da eine Schere auseinandergeht. Wie groß die tatsächlich ist, also wie viel ist gefühlt und wie viel ist tatsächlich in Zahlen auszudrücken, da muss man, glaube ich, noch tiefer reinschauen.
Susanne Hansen, Sie zählen ja zu denen, die sich stark dafür machen und denen eine Stimme geben wollen, die bisher dann eher geschwiegen haben, und zwar denen, die dann aus der Mittelschicht dann auch abgerutscht sind in den unteren Rand und da wenig Gehör finden. Ihr Eindruck, stimmt diese Zustandsbeschreibung, dass immer mehr tatsächlich abrutschen und auch unverschuldet abrutschen?
Ja, auf jeden Fall rutschen immer mehr unverschuldet ab. Ich bin ja auch unverschuldet abgerutscht. Das große Problem ist ja gerade, was auch Herr Fratscher angesprochen hat, auch wenn der Mindestlohn jetzt bei 12 Euro liegt, viele von denen, die Mindestlohn bekommen, sind Frauen in Berufen, die wir dringend benötigen, nämlich in der Pflege, im Care-Bereich, der gesamte Care-Bereich. Und der ist unterbezahlt. Viele Frauen können dort nur in Teilzeit arbeiten. Das heißt nicht nur, dass sie jetzt auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um den Alltag zu bewältigen. Das ist der sichere Zugang zur Altersarmut. Mhm. Und das ist das riesengroße Problem. Und ich meine, selbst die CDU hat es ja mal irgendwann erkannt. Herr Linnemann, weiß ich noch, hat im November gesagt, eigentlich müsste der Mindestlohn bei 18 Euro liegen, um diese Probleme aufzulösen und aufzudröseln. Das hat er sehr schnell wieder vergessen. Und das ist aber das Ding, was wir eigentlich tatsächlich bräuchten. Es ist das Problem, dass die Menschen im Mindestlohnbereich vielleicht davon leben könnten, wenn sie Vollzeit arbeiten würden und keine anderen exorbitanten Belastungen hätten. Energie, hohe Mieten, Lebenshaltungskosten. Aber es sind de facto meistens Frauen, die Teilzeit arbeiten müssen, weil sie alleinerziehend sind. Und damit schaffen wir neue Probleme, die langfristig sich wieder ganz gravierend auswirken werden. Ja.
Wie ging das bei Ihnen, der schnelle Abstieg, weil Sie sagten, auch unverschuldet?
Das klassische Muster, eine Trennung, der Mann dann arbeitslos und privatinsolvent und Corona. Und ich war selbstständig, also man kann sich dann ausrechnen, dass das so schnell kommt, dass die Auftraggeber wegbrechen und man dann da steht. Und am Anfang habe ich noch gedacht, ja super, ein Jahr, dann bist du wieder da. Corona war aber länger und hat auch viel mit gerade jungen Menschen gemacht. Nicht alle können das so sehr gut bewältigen, was da im Homeschooling und im Ausbleiben von sozialen Kontakten auf sie eingebrochen ist. Und wir haben dann eben nicht ein Jahr, sondern 3,5 Jahre gebraucht. Und ich habe es tatsächlich nur durch den Hashtag ich bin armutsbetroffen und durch die Bewegung, wo ich mich engagieren konnte und wo ich entgegen den Vorgaben des Jobcenters, man durfte ja nicht ehrenamtlich tätig sein, das ist ja nicht gerne gesehen, ich habe das einfach gemacht, habe mir dadurch Qualifikationen erworben und mich wieder fähig oder fit gemacht für den Arbeitsmarkt und auch besser als alle Maßnahmen der Arbeitsagentur es je gekonnt hätten. Und dadurch bin ich dann auch wieder rausgerutscht. Aber das ist das klassische Muster. Trennung, Jobverlust, keiner ist da, der sonst irgendwie Unterhalt zahlen kann. Ja, dann ist man gefangen.
Aber Sie sind wieder rausgerutscht. Ist dieser Aufstieg so leicht wieder möglich?
Nein, ich bin ja psychisch gesund. Ich bin körperlich und psychisch gesund gewesen und konnte dadurch, und meine Kinder waren dann in einer Absicherung. Also wir hatten für die Kinder dann auch, hatte ich Möglichkeiten gefunden, sie wieder auf einen guten Weg zu bringen, ohne ins Detail gehen zu wollen. Und dadurch konnte ich mich eben auch selber ausarbeiten und konnte mir wieder Qualifikationen aneignen. Das können viele gar nicht. Also wir sind ja bei den Menschen, die auf die staatlichen Transferleistungen angewiesen sind, oftmals sind es Menschen, die Teilzeit arbeiten müssen, wenn überhaupt können, weil sie Kinder haben, die klein sind, die Angehörige pflegen müssen und deswegen gar nicht so flexibel reagieren können, die psychisch krank sind, die einfach auch wirklich große Probleme haben. Und deshalb, ich bin, glaube ich, in der glücklichen Lage gewesen, eine Ausnahme zu sein. Das andere, weil ich auch die Qualifikationen habe, die gebraucht wurden. Andere haben das nicht und bekommen auch die Möglichkeit, nicht diese Qualifikationen so zu erwerben. Und das ist natürlich schwierig dann.
Ungleichheit, Marcel Fratscher, einmal arm, immer arm, einmal reich, immer reich. Kann man das so überspitzt formulieren? Ist das heute so?
Es ist immer häufiger so. Also was wir sehen auch in unseren Studien am DIW Berlin mit unserem sozioökonomischen Panel, ist, dass die Mobilität, die Einkommensmobilität nicht nur niedrig ist, sondern tendenziell über die letzten 30 Jahre nochmal gesunken ist. Das heißt, wenn jemand im Jahr 2010 armutsgefährdet war oder wenig Einkommen hatte, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 5 Jahre später der Mensch immer noch in dieser Situation war. Und das ist, also gerade wenn wir über Mittelschicht sprechen, es geht ja nicht nur um Einkommen, es geht um Mobilität. Also die Frage, was habe ich für Chancen, das macht einen Riesenunterschied. Vielleicht bin ich als Auszubildende oder als Studierender, habe ich wenig Einkommen, aber ich weiß, ich habe eine Ausbildung und dann habe ich eine gute Perspektive. Also es geht um Chancen und schrumpfende Mittelschicht heißt eben auch, dass viele Menschen ja entweder es nicht schaffen, in die Mittelschicht zu kommen und ein gesichertes Einkommen zu haben. Das hat was mit sozialer Teilhabe zu tun. Das ist, glaube ich, auch wichtig, sich bewusst zu machen. Mittelschicht heißt eigentlich tendenziell, ich habe eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Absicherung, eine gewisse Stabilität. Und das ist, wie Sie es ja auch sehr schön beschrieben haben, Frau Hansen, die Gefahr ist für viele da, dass sie eben diese Sicherheit nicht haben. Und auch zu Herrn Schleweis nochmal, ich glaube, diese Ersparnisse, es geht ja nicht nur um Einkommen, sondern es geht auch um die Frage der Rücklagen. Und was uns in Deutschland wirklich besonders macht, ist, dass wir eine sehr hohe Ungleichheit bei Ersparnissen, bei Vermögen haben. Und meine größte Sorge geht gar nicht, dass wir Menschen haben, die sehr viel Vermögen haben, sondern eher, dass wir 40% der Menschen in Deutschland haben, die praktisch keine Ersparnisse haben. Das gehört ja auch nochmal dazu. Also nicht nur, dass sie wenig Einkommen haben und wenn eine Krise kommt, man eben nicht sagt, okay, ich kann das jetzt mal wegstecken, dass ich weniger Einkommen habe, ich nehme das aus meinen Ersparnissen. Aber 40% der Menschen haben das nicht. Und das betrifft ja sehr viele in der Mittelschicht. Also das ist nicht irgendwie ein Phänomen von einigen wenigen. Und diese Kombination von fehlenden Chancen, fehlender oder geringer sozialer Teilhabe, fehlender Absicherung, eine hohe Abhängigkeit vom Sozialstaat und wenn der Sozialstaat nicht liefert oder nicht genug hilft oder nicht zielgenau genug hilft, dann sind eben viele Menschen in einer sehr, sehr schwierigen Lage und das beschreibt die Situation. Also die Ungleichheit hat viele Dimensionen, Einkommens eins, Vermögen, Chancen, Teilhabe, das sind genauso wichtige Aspekte, wenn wir die Mittelschicht beschreiben wollen.
Und jetzt kommt auf diese Situation der Mittelschicht, die ja schon länger so ist, dann noch eine Krise und ein Krieg obendrauf. Inflation, steigende Preise, Energiekrise, Lebensmittelpreise, steigende Mieten, was wir alles so vor Augen haben, die auch an den Grundfesten dann unserer Sozial- und Wirtschaftsordnung rütteln können. Oder, Herr Fratscher, ist da unser gesamter Wohlstand in Gefahr?
Nee, erst einmal ist der Wohlstand leider in dieser Krise von denen in Gefahr, die wenig bis mittlere Einkommen haben. Denn was wir ignorieren ist, wenn wir diese Inflationszahl sehen, 9,2% für das Jahr 2022, das ist eine Durchschnittszahl. Menschen mit geringem Einkommen haben eine 2- bis 3-mal höhere Inflation. weil sie einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Dinge ausgeben müssen, die besonders teuer geworden sind. Sprich, Energie sind um 50% im Durchschnitt die Preise gestiegen, Nahrungsmittel über 20%. Und Menschen mit geringem Einkommen geben nun mal viel mehr ihres monatlichen Einkommens dafür aus. Also es ist eine unsoziale Krise. Also erstmal ist es ein Wohlstandsverlust und das geht eben bis tief in die Mittelschicht rein. Die Frage ist, ist es permanent? Wird das, na, was ist nach der Krise? Erstmal muss man realisieren, die Krise wird noch eine Zeit lang andauern. Viele haben so das Bild, 2023 wird doch jetzt besser. Und naja, wir rechnen dieses Jahr auch nochmal mit 6-7% Inflation und mit Lohnsteigerung vielleicht um 4-4,5%. Das heißt, die Menschen mussten letztes Jahr den Gürtel enger schnallen und werden das dieses Jahr nochmal tun müssen. Also es wird erst nochmal schlimmer werden und dann die Hoffnung, und mehr ist es nicht, eine Hoffnung, dass dann ab 2024 die Wirtschaft wieder wächst, die nominalen Löhne stärker wachsen als die Inflation, gerade für mittlere und geringe Einkommen. Aber es ist eine Hoffnung, ich glaube, die ist auch berechtigt, nur uns muss bewusst sein, es wird erst nochmal schwieriger und schlechter, bevor es besser wird.
Und das bedeutet dann ja auch, dass die Menschen, wenn sie immer weniger zurücklegen können, weil sie immer mehr ausgeben müssen für den alltäglichen Bedarf, dass man dann eben nicht sparen kann, auch nicht für die Altersvorsorge. Und das, Helmut Schleweis, müsste sich ja bei Ihnen dann auch bemerkbar machen. Das müssten Sie sehen. Sehen Sie das?
Wir sehen schon, dass einmal die Anlage neuer Sparverträge zurückgeht. Wir sehen auch, dass jetzt die Ersparnisse in den letzten 2 Jahren in den Krisen zurückgegangen sind. Allerdings ungleich verteilt. So, das stimmt, sehen wir auch in unseren Zahlen. Ein Phänomen, was wir natürlich auch berücksichtigen müssen, in Deutschland ist halt die Eigentumsquote für Wohneigentum sehr gering im Vergleich zu anderen Staaten. Deswegen ist natürlich jetzt, wenn man da noch indexierte Mietverträge hat, ist natürlich jetzt eine Steigerung der Mieten und gleichbleibendes Einkommen relativ schwierig. Insofern ist für uns auch das große Thema, wie komme ich mit meinem Einkommen noch aus? Das Thema nimmt immer mehr zu. Wir merken das auch bei Nachfragen. Also wir haben so die Webseite sparkasse.de. Die am stärksten geklickten Seiten sind Energiespartipps, Spartipps generell. Die Frage Budgetberatung, wie kann ich das alles entsprechend verbessern? Und das ist natürlich auch, sagen wir mal, Teil unserer Aufgabe, zu versuchen, die gesellschaftliche Teilhabe der ganzen Bevölkerung noch zu ermöglichen durch Beratung und durch Ähnliches. Und da ist natürlich Sparen wichtig. Sparen ist jetzt auch Energiesparen, weil das bringt wirklich Geld. Das muss man auch so sehen. Aber generell sehen wir da ein Problem, und da teile ich die Meinung von Herrn Fratscher. Es wird eine Zeit lang andauern, auch wenn die hohen Raten vielleicht zurückgehen, werden wir doch eine gewisse Zeit damit leben müssen, dass Preise steigen. Und insofern ist es wichtig, auch wie politisch agiert wird mit Förderpolitik und Ähnlichem.
Es gibt aber auch 1-2 Gegenbewegungen, die wir jetzt alle sehen, zum Beispiel die Löhne. Sie sagten, Lohnentwicklung vielleicht ein Plus von 4-5%. Die Forderungen der Gewerkschaft liegen jetzt gerade zwischen 10-15% für die aktuellen Runden. Rezession, davor wurde gewarnt, zumindest die Wirtschaftsdaten jetzt sagen das noch nicht so richtig. Ja, die Konsumdaten sind auch noch nicht so wahnsinnig eingebrochen. Es gibt diese Ungleichheit bei dem Vermögen, aber jetzt an die Krise unserer Wirtschaft, unserer Ökonomie, sehen Sie die auch schon?
Ich glaube, es ist jetzt erstmal für diesen Winter sehr viel besser gekommen, als viele befürchtet hatten, was sicher teilweise auch an den staatlichen Rettungspaketen liegt. Also man muss sich schon mal vor Augen halten, wie große Summen da in die Hand genommen werden. Jetzt allein 200 Milliarden oder bis zu 200 Milliarden, um Energiepreise zu dämpfen, und zwar in wirklich großem Umfang, das ist massiv. Also um die Größenordnung ein bisschen zu veranschaulichen, das ist ein halber Bundeshaushalt. Und zwar schon ein erweiterter Bundeshaushalt. Also das ist wirklich ganz, ganz viel Geld, was da in die Hand genommen wurde. Und das hat, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass dieser Winter besser wurde, als manche befürchtet hatten. Ich bin trotzdem nicht so positiv, dass ich schon sagen würde, das ist alles überstanden und das wird jetzt alles ganz einfach. Ich denke auch, dass viele, also erst die hohen Energiepreise wirklich erst zu spüren bekommen, dass sie noch nicht da sind. Und selbst wenn die gedeckelt werden, sind die trotzdem doppelt so hoch teilweise. Das ist viel. Das ist eine ganz schön substanzielle Steigerung. Wenn ich vorher am Ende des Monats nicht mehr auf dem Konto hatte, dann ist nicht klar, wo das herkommen soll. Also deswegen, wie das genau weitergeht, muss man, glaube ich, schon noch mal gucken. Nächster Winter könnte auch noch mal eine Herausforderung werden. Die deutsche Industrie ist nicht mehr so groß, wie sie in der Vergangenheit mal war. Die meisten Leute arbeiten in Dienstleistungen. Trotzdem spielt es für unseren Wohlstand eine große Rolle. Und wenn jetzt die Chemie einfach dauerhaft weniger produziert, dann werden wir das schon irgendwo merken. Also ja, es ist gerade nicht so schlimm wie gedacht, aber ich wäre ein bisschen vorsichtig zu sagen, ist ja alles einfach.
Also die Entlastungspakete, sagen Sie, aber so, sind schon bei den Richtigen angekommen.
Ja, die sind sehr breit. Also wir kriegen sie eigentlich alle. Das ging nicht anders, weil der Staat im Moment keine besseren Instrumente hat. Mit vielleicht einer kleinen Einschränkung. Man hätte natürlich ein bisschen bei der Besteuerung drehen können oder temporär was machen können. Aber man konnte jetzt nicht selektiv uns Entlastungen zukommen lassen, weil man wirklich ganz wenig weiß. Also man weiß zum Beispiel nicht, wie viele Haushalte hinter einem Gasanschluss stehen und deswegen weiß man nicht, ob es ein Wohnhaus mit vielen Wohnungen ist oder eine große Villa. Also kann ich da nicht differenzieren. Aber im Zweifel, gerade in der Krise, würde ich immer sagen, schickt's allen, damit die, die es wirklich brauchen, es auf jeden Fall kriegen. Ja, und wenn ihr die Verteilung am Ende nicht für richtig empfindet, dann zieht es doch mit der Steuer wieder raus oben. Weil bei der Steuer können wir das eigentlich schon ganz gut. Also wir wissen ja, wer viel verdient zum Beispiel.
Susanne Hansen, die Entlastungspakete, sind die unten angekommen?
Ja, sie sind natürlich angekommen, klar, aber es reicht nicht aus. Also wir haben ja gerade, also bei den Bürgergeldempfangenden zum Beispiel, da ist ja Strom zum Beispiel im Bürgergeld drin enthalten, in einem festen Satz, der festgelegt wird. Und letztens gab es eine Studie, die besagt hat, dass das bei weitem nicht ausreicht, dass 25% der Kosten gar nicht gedeckt werden. Also die müssen selber aus dem Lebensmitteletat sozusagen, von der eh schon gering ist, von den Leuten individuell reingesteuert werden. Und wir haben ganz viele Rentner in der Bewegung, die selber auch das Geld, das gekommen ist, natürlich gerne genommen haben, weil es gebraucht wurde, aber es reicht eben nicht aus, weil es nicht alles deckt.
Das Prinzip mit der Gießkanne zu gießen, Marcel Fratscher, ist das wirklich ein stimmiges Konzept oder hätten Sie da eine bessere Idee?
Es ist schwierig. Ich stimme natürlich Philippa Siegel-Klöckner zu, dass der Staat, der deutsche Sozialstaat ist groß, aber nicht sehr zielgenau. Also die Instrumente funktionieren eben nicht so, wie sie funktionieren sollten, nämlich dass die bedürftigsten Menschen auch die stärkste Hilfe bekommen. Ich glaube schon, dass man es anders machen können. Und das zeigt zum Beispiel die Energiepauschale, die ausgezahlt wurde im vergangenen Jahr, wo gesagt wurde, einmal wurde für 300 Euro für Beschäftigte, aber dann gab es ja auch für Rentnerinnen und Rentner und für Studierende nochmal 200 Euro. Also ich habe die Worte vom Bundesfinanzminister im Hinterkopf, der sagte, wir können nur 100.000 Checks pro Tag verschicken. Da habe ich mir gesagt, ja, wenn man im Sommer angefangen hätte, dann wäre man jetzt bis März durch. Er hätte dann wirklich auch sagen können, wir zahlen den Familien, den Menschen mit wenig Einkommen eine Pauschale, eine monatliche Pauschale und Menschen mit hohen Einkommen eben nicht. Also meine Sorge ist, das, was wir jetzt mit der Gaspreis- und Strompreisbremse sehen, bedeutet, der größte Teil in Euro kommt eher Unternehmen und kommt eher Menschen mit hohen Einkommen zugute, weil die viel verbrauchen, bekommen dementsprechend auch mehr. Und wie ich vorhin beschrieben habe, aber Menschen mit wenig Einkommen haben weniger Möglichkeiten, eben erstmal Energie zu sparen. Die waren eh schon sparsam, die finden es schwieriger, jetzt nochmal Strom einzusparen. Und zweitens haben eben weniger Möglichkeiten mit der Verdopplung der Gaspreise, das ist es ja effektiv, die 12 Cent damit umzugehen. Deshalb hätte ich mir schon gewünscht, dass der Staat zielgenauer Menschen mit geringem Einkommen entlastet. Deshalb glaube ich, muss die Politik auch nochmal nachlegen. Es gibt ja Diskussionen beispielsweise jetzt über die Nahrungsmittel, halte ich auch für ein wichtiges Thema. Nahrungsmittelpreise sind um über 20% gestiegen. Wir haben vor einiger Zeit auch Diskussionen hier mit den Tafeln gehabt, die gesagt haben, sie haben mittlerweile 2 Millionen Menschen, die von den Tafeln kommen und das ist deutlich mehr. Das ist, glaube ich, auch eine klare Indikation, dass da ein Problem ist. Man könnte beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Gemüse, Hülsenfrüchte auf Null setzen. Auch davon würden alle profitieren, aber Menschen mit geringem Einkommen, für die wäre das nochmal wichtig und das würde auch wichtige Anreize setzen.
Dazu kommt ja auch, dass auch die Bürger genauso das empfinden wie Sie. In jüngsten Umfragen sagen 60% der Bürger, dass sie mit den Entlastungspaketen nicht einverstanden sind, dass sie sie ungerecht finden. Nochmal, Philippa Siegel-Glöckner, ist es vielleicht ein viel tiefer gehendes Problem, diese Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, über die wir schon gesprochen haben, die ungleiche Vermögenverteilung, dass so etwas gar nicht gerecht gestaltet werden kann?
Ja, wir hatten da schon vorher ein Problem. Also Marcel Fratscher hatte schon die Zahl erwähnt, 40% können nicht im wesentlichen Umfang zurücklegen. Eine andere Zahl, die ich interessant finde, ist, die weniger glücklichen 50% besitzen 1% des Vermögens. Die untere Hälfte teilt sich 1% und die obere Hälfte 99%. Also wir hatten da vorher schon ein massives Problem in Deutschland und das hat sich jetzt nochmal sehr, sehr verschärft. Ich kann das verstehen, dass die Leute es ungerecht finden. Also ich finde die Maßnahmen auch ungerecht. Nur wenn man sich überlegt, so, was ist jetzt möglich, dann würde ich wirklich immer sagen, Wir gucken, dass alle durchkommen. Und wenn das heißt, dass ich dem Reichen Scheck schicke, dann tue ich es. Aber das andere ist auch, ich glaube, solche Maßnahmen können immer nur Pflaster sein. Und auch wenn es am Ende irgendwie reicht mit dem Geld, möchte ich mir nicht den Stress vorstellen, den man mental hat, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Was wir dringend brauchen und was meiner Ansicht nach die Politik sich wirklich zum Ziel nehmen sollte, ist, dass die Menschen sparen können. Das muss immer so die erste Verteidigungslinie sein. Und es kann nicht sein, dass so viele Leute in die Krise gehen und eigentlich schon blank sind.
Wir reden über die Zukunft, was da noch auf uns zukommt. Wir haben ja viel schon über Krise und wie wir die bewältigt haben gesprochen. Und es gibt ja aber noch etwas, was wir noch vor uns haben, was darauf hindeutet, dass die Krisen noch lange nicht vorbei sind. Wir müssen ja noch riesig investieren, obwohl wir schon Milliarden Entlastungspakete haben. Wir haben einen klimaneutralen Umbau vor uns. Wir haben Investitionen in die Infrastruktur lange aufgeschoben, dringend vor uns. Wir müssen uns von Russlands Energie unabhängig machen. Digitale Technik, es gibt so viele Baustellen. Das kostet. Ist das vielleicht ein Indiz, Marcel Fratscher, dass diese ganze Krise dass sich alles nicht vorübergehend ändern wird, sondern dauerhaft so verändern wird?
Hoffentlich wird sich einiges dauerhaft verändern, denn die Krise ist ja auch deshalb so schmerzvoll, weil wir wichtige Reformen in der Vergangenheit verschlafen haben. Ist ja in erster Linie, was die Menschen so hart trifft, sind ja die explodierenden Energiepreise, was letztlich reflektiert, dass wir in den letzten 20 Jahren uns in eine massive Abhängigkeit von Russland begeben haben bei fossilen Energieträgern. Über die Hälfte unseres Gases kam vor der Krise aus Russland, knapp ein Drittel des Öls, auch viel der Steinkohle. Also wir haben uns sehenden Auges in diese Abhängigkeit begeben. Wir haben sehenden Auges die Energiewende die letzten 10 Jahre verschlafen, also den Ausbau erneuerbarer Energien, was uns ja Autonomie geben würde, hätte uns weniger Abhängigkeit gebracht. Und diese Fehler müssen wir jetzt in Eiltempo korrigieren. Das heißt, wir brauchen einen viel schnelleren Umbau der Wirtschaft, wir brauchen einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, wir brauchen neue Technologien, grüner Stahl basierend auf Wasserstoff. In vielen Bereichen haben wir die Technologien, das ist die gute Botschaft, in manchen noch nicht so sehr, da muss noch Innovation geschehen. Und das erfordert massive Investitionen des Staates in eine leistungsfähige Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Ausbau Erneuerbaren, zumindest die Energienetze. Auch da hat die öffentliche Hand eine wichtige Rolle. Ich würde auch noch das Thema Fachkräfte dazu addieren, gutes Ausbildungssystem, denn sie brauchen kluge Köpfe oder gut ausgebildete Köpfe, um das bewerkstelligen zu können. Aber es erfordert eben auch massive private Investitionen der Unternehmen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass diese Krise, die wir im Augenblick erleben, eine asymmetrische Krise ist. Also Europa, Deutschland ist viel stärker von dem Krieg wirtschaftlich betroffen durch höhere Energiepreise als die USA oder Asien. Und das setzt die deutsche Wirtschaft noch mal stärker unter Druck. Also wir brauchen diese Transformation, wenn wir den Wohlstand, den wir uns über die letzten 7 Jahrzehnte erarbeitet haben, auch wirklich langfristig halten wollen. Und nochmal das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt zu rücken. Denn auch das ist für mich im Augenblick ein blinder Fleck, den wir gerne vor uns herschieben. Wir brauchen viel stärkere Investitionen. Und im Augenblick laufen wir in Deutschland dahin, dass wir unsere eigenen Klimaschutzziele wieder bei weitem verfehlen werden, weil viele immer noch nicht erkannt haben, wie dringend es ist, dass wir hier wirklich einen Kurswechsel vollziehen.
Aber bei diesen riesigen Investitionen, die da vor uns liegen, Susanne Hansen, haben Sie da die Befürchtung, gar nicht mehr teilhaben zu können, weil das ja auch alles so viel kostet? Am unteren Rand, dass der untere Rand weiterhin ausgegrenzt bleibt und da gar keine Chance mehr an Teilhabe besteht?
Nee, deswegen werden wir ja laut. Deswegen mischen wir uns ja ein und deswegen versuchen wir ja auch weiter Politik zu machen. Ich glaube, wir werden auch inzwischen überhaupt erstmals gehört. Das ist ja auch ganz gut. Und das ist verdammt wichtig. Wir haben auch viele gute Ideen, wie man tatsächlich, ohne dass man wahnsinnig viel Geld immer einfordert, sondern indem man Veränderungen antreibt, auch Veränderungen schaffen kann. Also ich glaube, dass Bildung einen ganz großen Zugewinn bringen kann für viele armutsbetroffene Menschen. Wir müssen uns nur von diesen starren Mustern abkehren. Ich kenne viele Menschen, die sind schon über 30, sind armutsbetroffen. Wenn die eine vernünftige Möglichkeit hätten, eine Ausbildung zu machen noch und der Staat auch sagen würde, ja, wir haben das Zutrauen in dich, weil wir brauchen Fachkräfte und du bist dafür auch echt geschaffen, obwohl du schon 30 bist, dann könnten wir unheimlich viel gewinnen. Wir müssten einfach mal ein bisschen Mut haben, ein bisschen flexibler werden und den Menschen, die armutsbetroffen sind, die auch zutrauen, dass die das wollen, dass sie mit auf den Weg gehen wollen, weil das wollen unheimlich viele, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es ist nicht immer so, dass jemand dann zack in eine Ausbildung gesteckt werden kann, innerhalb von 2 Jahren diesen Abschluss macht und dann auch Vollzeit ins Berufsleben startet. Da müssen ein paar flexible Muster halt möglich werden. Aber ich glaube, wenn wir das tun würden und uns trauen würden, würden wir viel mehr Menschen abholen, in Arbeit bringen können und damit gar nicht so viele Kosten brauchen, sondern Einsparungen sogar. Es wären Einsparungen möglich.
Philipp hat sie geglückt. Na, stimmt das? Lohnt es sich, Armut zu bekämpfen, um die Mitte zu retten, sozusagen?
Ja, das sollten wir so oder so tun, glaube ich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also unsere Finanzpolitik ist meiner Ansicht nach in vielerlei Hinsicht ziemlich kurzsichtig. Also zum Beispiel auch nicht Geld in die Hand zu nehmen für Bildung. Ja? Und heute machen wir gerade bei der frühkindlichen Bildung viel zu wenig. Das ist nachgewiesen dumm. Also es gibt so viele ökonomische Studien, die zeigen, dass diese Investitionen den höchsten Return haben. Also da brauchen Sie nicht in einen Investmentfonds anlegen, können einfach in kleine Kinder investieren. Wenn die gut ausgebildet sind, wenn die ein gutes Sprachverständnis haben, sich sozial halbwegs orientieren können, dann ist die Chance, dass alles weitere im Leben gut geht und sie keine Unterstützung brauchen, ziemlich hoch. Und was ich beeindruckend finde, ist, wie viel Geld wir heute für Energiepreise in die Hand nehmen. Wir hatten schon von 200 Milliarden gesprochen. Und im Bildungsbereich sind die Summen so viel kleiner. Also mit 10 Milliarden könnten wir in Deutschland wahrscheinlich viel bewegen. Und das ist Geld, was zurückkommt, also was klug wäre finanzpolitisch. Und wir tun es nicht.
Also Bildung reicht, um in der Mittelschicht zu bleiben oder auch wieder aufzusteigen?
Ja, das ist, glaube ich, etwas, überschätzt die Rolle der Bildung dann doch etwas, aber es ist eine Voraussetzung. Mhm. Wir sehen, dass also Menschen mit guter Ausbildung eine wesentlich höhere Chance haben, gut zu verdienen. Es kann trotzdem einfach noch die Schicksalsschläge geben oder ja, dass es nicht funktioniert, aber es ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung und da sollten wir alles tun. Wir brauchen es ja auch für die Wirtschaft. Also es ist absolut absurd. Wir machen keine frühkindliche Bildung, die wäre sinnvoll für die Kinder. Und die Mütter, die gerne arbeiten wollen, können es auch in dem Umfang tun. Die Unternehmen freuen sich über die Fachkräfte. Also da nicht als Staat reinzugehen und zu helfen, das ist meiner Ansicht nach finanziell wirklich richtig kurzsichtig.
Wir haben ja vorhin analysiert, dass es der Mittelschicht auch deswegen schlecht geht, weil es sich am Arbeitsmarkt in der Vergangenheit sehr, sehr viel verändert hat. Prekäre Beschäftigung, liberalisiertes Arbeitsrecht. Ist es nicht sinnvoll, am Arbeitsmarkt anzusetzen, dort etwas zu verändern, um die Krise der Mittelschicht aufzufangen und die großen Investitionen überhaupt noch zu ermöglichen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, die Vergangenheit zu beurteilen und zu sagen, ob jetzt zum Beispiel sowas wie die Agenda komplett falsch war. Ja, wir hatten ein Problem mit Arbeitslosigkeit in Deutschland, aber und haben dann gesagt, okay, das versuchen wir zu bekämpfen, indem wir viel liberalisieren, indem wir sehr starke Anreize schaffen, zu arbeiten. Und dann haben wir leider nicht mehr weitergemacht danach und haben nachgesteuert. Und bei jeder großen Reform sollte man eigentlich nachsteuern und sehen, okay, das geht jetzt aber wirklich auf Kosten der Qualität und die Leute arbeiten zwar alle, aber leider können sie von dem Geld nicht leben. Und da müssten wir heute meiner Ansicht nach viel tun, wobei ein Bereich ist, den ich immer ein bisschen unterbeleuchtet finde. Der Staat ist ein riesiger Arbeitgeber. Also nicht nur direkt, dass er Leute anstellt, sondern er zahlt für ganz viele Gehälter. Altenpflege wird großenteils über die Sozialversicherung abgerechnet. Also selbst wenn ich jetzt in einem privaten Heim arbeite, dann bestimmt der Staat schon gar nicht unwesentlich mit, was da die Gehaltskonditionen sind. Und also wir haben mal versucht, das über den Daumen zu peilen, da kommen wir ungefähr so auf ein Drittel der Lohnsumme in öffentlichen Dienstleistungen. Und der Staat ist ein großer Lohndrücker. Also Erziehung, Pflege, all diese Berufe, ja, von denen wir denken, oh, da geht es aber eigentlich gar nicht so gut zu, das ist öffentlich. Deswegen, da könnte man sehr viel sehr direkt machen. Wäre erstens gut für die Leute selbst, zweitens hätten wir nicht so einen großen Mangel und drittens würde man natürlich auch ein bisschen einen anderen Startpunkt für die Verhandlungen mit der Privatwirtschaft starten. Also wenn ich gut in der Pflege arbeiten kann und da einen guten Lohn habe und einen sinnvollen Job, dann fahre ich vielleicht keine Pizza aus, weil das mir einfach mehr Spaß macht. Also insofern, da sollte eher der Staat sich bemühen, ein bisschen das Niveau nach oben zu bringen, anstatt der erste Lohndrücker zu sein.
Zumal es bei der Rente nachher sich ja auch wieder auswirkt. Ja. Also wir sind ja schuld dran, dass wir die armen RentnerInnen haben, weil sie so schlecht bezahlt werden, während sie im Berufsleben stehen. Das ist ja.
Darf ich noch einen weiteren Aspekt direkt anschließen? Das ist die Besteuerung. Es gibt kaum ein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert. Und die Frage ist ja nicht nur, was verdiene ich brutto, sondern was bleibt nachher netto vom Brutto? Und wir haben sehr hohe indirekte Steuern, wir haben sehr hohe Sozialbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge. Und auch da könnte der Staat sagen, ja, er braucht natürlich Einnahmen, Steuereinnahmen, um seine Aufgaben zu finanzieren. Macht es nicht Sinn, vor allem passives Vermögen stärker zu besteuern? Jetzt mal als Vergleich, Frankreich, USA, Großbritannien nehmen ungefähr 3 bis 4 Mal mehr ein, relativ zur Wirtschaftsleistung an vermögensbezogenen Steuern als Deutschland. Und auch das wäre eine Möglichkeit, eben Arbeit zu entlasten, die richtigen Anreize zu setzen und so, dass eben mehr netto vom Brutto bleibt. Auch das wäre ein Element, also ergänzend zu dem, was Philippa Siegel-Glöckner gesagt hat.
Ja, wie finanzieren wir diese Veränderung? Zentrale Frage, ja, wenn wir feststellen, dass es dann so ist. Helmut Schleweis, finden Sie nicht auch, warum nicht die Gewinne abschöpfen bei den Wohlhabenden in der Pandemie, die in der Pandemie gemacht haben, bei den großen Unternehmen, um es dann der Gesellschaft wieder zukommen zu lassen, um Spaltungen aufzufangen?
Also ich kann die Aussagen, die bisher gemacht wurden, sehr gut nachvollziehen und teile da auch viele. Aber man muss auch eines sehen. Wir haben die Krise besser bewältigt, als viele vorher gedacht haben. Wir leben ja jetzt in fortfolgenden Krisen von der Pandemie angefangen. Und ich glaube, es hätte uns niemand zugetraut, dass wir es so gut schaffen. In der Krisenbewältigung kann ich aber auch nur mit den Mitteln, die ich habe, die Krise bewältigen. Das heißt, die Krisen haben natürlich auch jetzt gehighlightet, wo unsere Versäumnisse liegen. Also die Abhängigkeiten, die schon geschildert wurden. Natürlich aber auch, und das ist so das Phänomen, dass wenn das Dringliche verdrängt oft das Wichtige. Und wir haben jetzt viel Dringliches gehabt durch diese Krisen. Das Wichtige, aber die Begriffe wurden ja schon genannt, wir haben in Deutschland einen Bedarf, das Thema Bildung mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Wir haben den Bedarf Digitalisierung, speziell der öffentlichen Verwaltung. Ich will es an dem Beispiel machen. Wir leben heute im Zeitalter der Echtzeitüberweisung. Das heißt, ich kann Geld von einem Konto auf das andere in weniger als einer Sekunde bewegen. Also ich muss keine Schecks verschicken zum Beispiel. Dazu brauche ich aber dann die Informationen. Und natürlich brauchen wir, wenn wir dann in Zukunft Gelder gerechter verteilen wollen, brauchen wir dann auch entsprechend die Systeme und die Informationen dazu. Und das ist keine Rocket Science, sondern das ist tatsächlich möglich. Und natürlich das Thema Klimawandel ist eine große Aufgabe. Und hier haben wir dann, und da plädiere ich dafür, auch nicht nur sammeln zu beschreiben die Krise, sondern da liegt auch eine große Chance drin. Weil der deutsche Mittelstand ist ja resilient mit hohem Eigenkapital geworden. Die deutsche Industrie ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben jetzt in den Krisen gesehen, dass sie unheimlich gut reagiert haben. Wir haben keine großen Insolvenzen. Und wenn man den Bedarf an Investitionen sieht, der ja zu Großteil aus privatem Kapital gemacht werden muss, plus Finanzierungen, dann haben wir da auch eine Riesenchance. Weil wenn wir sehen, den Bedarf an energetischer Sanierung, da geht in den Bereich der Billionen Finanzierungsbedarf, wenn wir die Transformation der Wirtschaft von braun hin zu grün sehen, was ja für wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle für die Zukunft gebraucht wird, dann werden wir sowohl im Kapitalmarkt, sprich mit Geldanlage auch im Kapitalmarkt, wie in der Kreditfinanzierung eine Wahnsinnsinvestitionssumme stemmen können müssen. Das bringt auch Arbeit. Insofern bin ich als überzeugter Marktwirtschaftler eigentlich der Anhänger davon zu sagen, wir müssen, das ist auch das Thema der Aufklärung, wir müssen den Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Und das selbstbestimmte Leben heißt nicht abhängig zu sein, sondern durch Zugang zum Arbeitsmarkt, durch Zugang zu Infrastruktur, zu finanzieller Infrastruktur und vor allen Dingen die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe entsprechend erleben zu können. So muss man aus der Krise kommen und deswegen glaube ich, müssen wir generell, nicht jetzt nur in unserer Diskussion, sondern generell in der Diskussion, mehr nach vorne schauen, mehr die Chancen suchen und nicht letztendlich vor der Vielzahl der Probleme, die einem ja erdrücken können, Reise auszunehmen, sondern auch die Chancen zu ergreifen, die vor uns liegen. Das setzt aber dann auch politisches Handeln voraus. Zugang zum Beispiel zu Wohneigentum. Weil wenn wir sehen, dass heute ein durchschnittlich verdienendes Paar letztendlich kaum mehr eine Chance hat, eine Wohnimmobilie zu erwerben oder ein Haus zu erstellen, dann haben wir da einiges zu tun als Gesellschaft.
Aber Vermögensteuer wäre da keine gute Idee? Nochmal?
Ich bin nicht der Anhänger von nur Umverteilung, sondern eher der Freund davon, Chancen zu erarbeiten, dass Menschen nicht von Leistungen abhängig sind. Die sie brauchen, sollen sie auch bekommen. Das ist gar keine Frage. So, und dann ist die Frage, wie müssen Steuersysteme gestaltet sein, dass sie gerecht sind. Die würde ich nicht immer nur partiell dann aufrufen, wenn etwas irgendwo brennt, dass ich irgendwo Kapital, sondern dann muss ich mir das gesamte Steuersystem, auch das Thema Umsatzsteuern, also Verbrauchsteuern, Vermögenssteuer plus Einkommensteuer insgesamt anschauen. Glaube ich, das ist eine Diskussion, die man sehr tief führen müsste. Und also immer diese schnellen Patentlösungen, die haben auch ihre Probleme.
Ja, stimmt. So sehr in die Tiefe können wir vielleicht auch nicht gehen, aber Philippa genau. Siegel-Glöckner, nochmal auf die Vermögensteuer. Es gab ja ein-, zweimal in der deutschen Geschichte schon mal so etwas, nach zwei Kriegen. Ich glaube, wir haben ähnliche Krisensituationen jetzt denn auch. Aus Ihrer Sicht auch nicht sinnvoll?
Ja, doch. Ich fände, also jetzt gerade die Hilfen bekommen haben, die sie nicht brauchen, da könnte man durchaus eine einmalige Abgabe machen, um einfach Geld, das man praktisch auszahlen musste, aber eigentlich nicht wollte, um das wieder zurückzuholen. Also das würde ich jetzt auch gar nicht im größeren Kontext des Steuersystems sehen, sondern einfach, tut mir leid, wir mussten euch die Gaskosten für die Villa erstatten, bitte schickt sie uns zurück. Fände ich jetzt durchaus gerechtfertigt. Es gibt aber schon auch ja eine größere und auch schon länger andauernde Diskussion, also um Vermögens-, aber vor allem auch die Erbschaftssteuer. Und bei der Erbschaftssteuer, da war vielleicht die Lobby mal ein bisschen zu gut. Ich bin auch natürlich dafür, unternehmerische Substanz zu schützen. Aber wir machen, glaube ich, in Deutschland einen falschen Kontrast auf zwischen, wir müssen unternehmerische Substanz schützen und wir dürfen die gar nicht besteuern. Dadurch kriegen wir einfach eine sehr, sehr starke Vermögenskonzentration bei Betriebsvermögen, was auch nicht unbedingt gut ist für eine Marktwirtschaft mit viel Wettbewerb. Also wenn Sie einfach sehr, sehr wohlhabende Unternehmenserben haben, die jetzt auch nicht jemanden von außen in Ihre Firma reinholen, die sind vielleicht gar nicht dafür gemacht, dieses Unternehmen zu führen, dann führt das nicht unbedingt zu einem innovativen Markt. Und deswegen bin ich schon dafür, dass man sich die Erbschaftssteuer nochmal anguckt und gerade die Ausnahmen für Betriebsvermögen nochmal anguckt. Muss man alles so ausgestalten, dass man damit Unternehmen und Arbeitsplätze nicht kaputt macht, aber das ist, glaube ich, durchaus möglich.
Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Übergewinnsteuer sind ja alles Ideen, wie man dann auch die Wohlhabenderen in irgendeiner Weise zur Kasse bittet in dieser Krise. Marcel Fratscher, eine gute Idee?
Nicht in der Krise. Also als Ökonom, als Wissenschaftler würde ich sagen, in der Krise ist es keine gute Idee, jetzt zu sagen, euch Unternehmen oder Unternehmerinnen, Unternehmern, jetzt nehmen wir das Geld weg. Also ich denke schon, dass der Weg, den die Bundesregierung jetzt gegangen ist, der richtige ist, zu sagen, wir nehmen mehr Schulden auf, um das zu finanzieren. Aber wenn wir wieder in eine normale Situation kommen, also wenn die Krise vorbei ist, dann muss man sehr wohl darüber reden, wie will man die Zukunftsinvestitionen finanzieren. Und wir haben ja darüber große Einigkeit auch in dieser Runde. Investitionen in Bildung, in Klimaschutz, in eine leistungsfähige Infrastruktur, digitale Infrastruktur und so weiter und so weiter. Und da muss man sich ehrlich fragen, die Wahl, vor der wir heute stehen, ist, wollen wir Schulden weiter erhöhen oder Schulden abbauen? Das ist eine der Stellschrauben. Ja, man könnte einfach die Schulden weiter erhöhen, dann kommt man irgendwann an der Grenze. Also ich bin da kein Fan davon zu sagen, wir können alles auch über die nächsten 15 Jahre über höhere Schulden machen. Zweite Option ist, wir lassen die Investitionen. Der Staat spart sich kaputt. Übrigens hat der deutsche Staat das in den letzten 20 Jahren getan. Die Nettoinvestitionen des Staates in den letzten 20 Jahren waren fast in jedem Jahr negativ. Heißt, der Wertverlust auf Infrastruktur, auf Straßenbrücken, jedes Jahr war höher, als was der Staat an neuen Investitionen geleistet hat. Also sehen Sie auch, dass ich glaube, wir hier einig sind, die Zukunftsinvestitionen brauchen wir jetzt dringender denn je. Und dann muss der Staat es irgendwie finanzieren. Also ich bin jetzt niemand, der sagt aus einer Neiddebatte, wir müssen jetzt irgendwie Menschen, die erfolgreich sind, gutes Einkommen haben, bestrafen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie kann der Staat sich finanzieren und wie kann er es nicht nur sozial ausgewogen tun, sondern auch ökonomisch klug. Und ich komme nochmal auf meinen Punkt zurück. Ich will Arbeit steuerlich entlasten, sodass Arbeit sich mehr lohnt. Wir haben ein riesiges Fachkräfteproblem. Es gibt viele Menschen, die arbeiten in Teilzeit, sagen, sie würden gerne mehr arbeiten, wenn es sich dann auch lohnen würde. Es gibt natürlich auch andere Hürden. Und da ein Win-Win zu schaffen, zu sagen, wir brauchen unbedingt mehr Fachkräfte und die Menschen, die da sind, sollen arbeiten oder auch sollen mehr Stunden arbeiten können, wenn sie das wollen. Da sehe ich eine große Notwendigkeit und deshalb sehe ich auch das so wichtig an, dass man eben Arbeit und Menschen, die geringe Einkommen haben, steuerlich entlastet, damit Arbeit sich wieder mehr lohnt.
Genau. Da muss es aber auf der anderen Seite wieder irgendwo hereinkommen. Ja. Und da sieht man doch in der aktuellen Situation eine große Gegenwehr, auch aus der Politik, da an andere vermögendere Bausteine heranzutreten. Warum ist das so?
Für mich zwei Gründe. Einmal, klar, es gibt klare Interessen. Ne, Philippa Siegel-Glöckner hat eben über Familienunternehmen gesprochen, die natürlich keine Erbschaftssteuer wollen, die natürlich keine vermögensbezogenen Steuern wollen. Und die haben eine sehr laute Stimme. Menschen, die armutsgefährdet sind, haben dank Ihnen, Frau Hansen, auch eine Stimme, aber leider bei weitem nicht so eine laute Stimme, wie sie vielleicht haben sollte oder es schön wäre, wenn sie es hätten. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Grund. Und der zweite Grund ist ein tiefes Misstrauen dem Staat gegenüber, was durch diese Krisen nochmal zugenommen hat. Wir sehen das nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Demokratien, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen massiv abgenommen hat. Hat viele Gründe, auch mit der zunehmenden Polarisierung und sozialen Ungleichheit. Aber da ist ein tiefes Misstrauen und gerade derer, die gegen jegliche Steuererhöhung sind, das sind ja durchaus auch große Parteien und wichtige Parteien in Deutschland, die sagen, wir wollen den Staat so klein wie möglich halten, weil wir denken, der Staat macht alles falsch. Und dann ist die Reaktion, und da gibt es ja auch viele Wählerinnen und Wähler, die das unterschreiben, sagen, nee, wir trauen dem Staat nicht, wir haben kein Vertrauen, wir wollen die Steuerlast möglichst niedrig halten. Und das ist einer der Konflikte, die mir große Sorge macht in Deutschland, dass eben dieses Thema, wie kann der Staat Zukunftsinvestitionen finanzieren, doch immer wieder daran scheitert, dass einige Parteien sagen, nee, wir legen Veto ein, wir wollen keine höheren Steuern und dann leiden letztlich die Investitionen darunter.
Susanne Hansen, haben Sie das Gefühl, dass diese Ungleichheit, über die wir gesprochen haben, dass sie überwunden werden kann?
Natürlich kann sie überwunden werden. Wir brauchen dafür nur eine ganze Menge. Also ich denke, wir bräuchten vor allen Dingen eine neue Kultur des Miteinanders. Diese Polarisierung im Moment, die sehe ich als eine ganz große Gefahr. Es werden sehr viele Stigmatisierungen in den Raum geworfen, die die Diskussion immer schwieriger machen. Es wird mit Feindbildern gearbeitet. Es ist sehr aufgeheizt, das ganze Klima. Ich denke, wenn wir uns ein bisschen mehr rückbesinnen würden und einfach auch mehr auf eine Diskussion eingehen würden, auch Verantwortung, dass den Begriff Verantwortung einmal wieder uns vor Augen führen und sagen, es gibt ja Verpflichtungen, die ich eingehe. Wenn ich viel Vermögen habe, habe ich nicht nur das Recht darauf, das Vermögen zu haben. Ich denke, da geht auch Verantwortung mit einher. Und es gibt eine Initiative Tax Me Now von reichen Menschen, die genau diese Verantwortung spüren und meinen auch, sie ernst nehmen und auch tatsächlich ausüben wollen. Und wir müssten uns einfach viel mehr in diese, also auch Armutsbetroffene haben eine Verantwortung. Alle Menschen in dieser Gesellschaft haben eine Verantwortung. Und wenn wir ein bisschen mehr weggehen würden von dieser Individualisierung, dass alles mir zusteht und ich ein Recht habe, mehr hin zur Gemeinschaft gehen würden, dann können wir sehr viel Ungleichheit mit Sicherheit überwinden. Das glaube ich schon.
Und das kriegen wir mit dieser Gesellschaftsform hin? Woher haben Sie da die Hoffnung?
Ich glaube, ich bin Idealistin. Ich habe es geschafft, Hartz IV zu verlassen. Ich habe es geschafft, also ich habe neben diesen Krisen, die draußen im Leben sind, meine eigenen überwunden und das in einer Zeit, die nicht ganz einfach ist. Also wenn man das schafft, dann schaffen wir auch noch eine ganze Menge andere Sachen auch.
Wenn das kein Schlusswort ist. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion. Das war das RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Krise der Mittelschicht war unser Thema auf dem Podium. Susanne Hansen aus Hamburg, Aktivistin vom Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Marcel Fratscher, der Präsident des DIW. Philippa Siegel-Glöckner, Ökonomin von der Denkfabrik Dezerner Zukunft. Und Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Danke sehr für die Diskussion. Danke Ihnen. Vielen Dank.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.